Preis. Im Rahmen unseres europäischen Literaturkanons stellte sie uns einen Roman vor namens »Der Krieg mit den Molchen« vom tschechischen Autor Karel Čapek. Der lebte von 1890 bis 1938. Und was sollte man sonst noch über ihn wissen?
Ja, zunächst mal müsste man wohl sagen, dass man über Karel Čapek kaum reden kann, ohne auch über seinen Bruder Josef Čapek zu reden, der ein Maler war, ein relativ bekannter, besonders durch seine kubistischen Werke bekannter, und ein Karikaturist, der viele frühen Werke von Karel Čapek, die völlig anders waren, optimistisch, lebenszugewandt, lustig, so Milieustudien und bissige Beobachtungen an Mitmenschen, all diese Dinge hat Josef Čapek illustriert. Dann kam der Erste Weltkrieg. Dann änderte sich vieles bei beiden, die beide Philosophie studiert haben. Karel Čapek war sogar Dr. Phil. Dieser Josef hat ein anderes Schicksal. Der ist viel später gestorben als Karel, obwohl er der ältere Bruder ist. Und der wurde nach dem Einmarsch der deutschen Faschisten in die Tschechoslowakei verhaftet und deportiert und ist gestorben in Bergen-Belsen eine Woche vor der Befreiung.
Kommen wir zum Roman des Bruders. Grimmig, komisch haben Sie ihn schon umschrieben. Das ist schon ein wenig das Profil dieses Buch. Erschienen ist es 1936. Welche Geschichte erzählt Karel Čapek darin?
Ja, zunächst mal natürlich, auch wenn Čapek das nicht so wahrhaben wollte, aus einem Reflex heraus, der sehr verständlich ist und auf den ich noch zu sprechen komme, es ist ein Science-Fiction-Roman. Vergessen Sie Jules Verne, Huxley, Orwell, sowieso Frank Schätzing, dessen Erfolgsroman Der Schwarm sich ja auch mit dem Meer beschäftigt. Der Krieg mit den Molchen ist tausendmal stärker. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Ein Captain van Toch, ein holländischer Tscheche, entdeckt auf einer indonesischen Insel kindsgroße, hässliche Salamander, die aber sehr nett sind und ihm vom Meeresboden Perlmuscheln heraufholen, nachdem der van Toch ihnen gezeigt hat, wie man die Dinger mit dem Messer aufbekommt. Und das ist bereits die Erfindung des Verderbens. Die Molche lernen mit van Tochs Messern sich der Haifische zu erwehren. Später gibt er ihnen auch Harpunen. Es stellt sich heraus, dass sie intelligent sind. Sie lernen zu kommunizieren, sich sprechen. Dieser van Toch verbündet sich mit einem Landsmann. Es kommt sozusagen zur kapitalistischen Ausbeutung der Molche. Es entstehen ganze Syndikate für diverse Arbeitsmolche, alles, was man unter Wasser machen kann. Und natürlich, die Molche erhalten Schulbildung, sie kümmern sich auch um ihre eigenen Belange, sie vermehren sich auch rasend schnell und liebend gerne. Und es gibt immer mehr Molche, die immer mehr Dinge tun, aber irgendwann wird der Meeresraum knapp. Die Molche beschließen, etwas Land abzubauen. Es kommt zu einer Konferenz, bei der aber keine Molche erscheinen, sondern menschliche Anwälte, die sozusagen die Rechte der Molche wahrnehmen. Diese Konferenz wird ein Desaster, es kommt zu keinem Resultat und die Molche fangen an, das Festland abzubauen. Die Menschen wehren sich, die Molche sind aber erfolgreicher und die Apokalypse ist da.
Thomas Mann schrieb nach der Lektüre dieses Buches: Lange hat mich keine Erzählung mehr so gefesselt wie gepackt. Ihr satirischer Blick für die abgründige Narrheit Europas hat etwas absonderlich Großartiges. Hören wir uns eine Passage aus diesem Roman von Karel Čapek an, Der Krieg mit den Molchen.
Wenige Jahre nach der Ansiedlung der ersten Molchkolonien in der Nord- und Ostsee stellte der deutsche Forscher Dr. Hans Thüring fest, dass der Ostseemolch, offenbar unter dem Einfluss der Umwelt, einige abweichende Körpereigenschaften aufweise. Er sei zum Beispiel etwas heller, sein Gang aufrechter und sein Schädelindex Zeuge von einem längeren und schmaleren Schädel als der anderer Molche. Diese Variante erhielt den Namen Nordmolch oder Edelmolch. Nun begann sich auch die deutsche Presse eifrig mit dem Ostseemolch zu befassen. Besonderes Gewicht wurde darauf gelegt, dass sich gerade unter dem Einfluss der deutschen Umwelt dieser Molch zu einem unterschiedlichen, rassisch höheren Typus entwickelt habe, der ohne Zweifel allen anderen Salamandern übergeordnet sei. Verächtlich schrieb man über den degenerierten, körperlich und sittlich verkümmerten Mittelmeermolch, über die unzivilisierten tropischen Molche und überhaupt die minderwertigen barbarischen und tierischen Salamander anderer Nationen. Vom Riesenmolch zum deutschen Übermolch lautete das geflügelte Wort der Zeit. Denn war nicht die Urheimat aller neuzeitlichen Molche auf deutschem Boden zu suchen? Stand nicht ihre Wiege bei Öningen, wo der deutsche Gelehrte Dr. Johann Jakob Scheuchzer ihre prächtige Spur schon im Miozän gefunden hatte? Es bestehe also nicht der geringste Zweifel, dass der ursprüngliche Andreas Scheuchzeri vor geologischen Zeitaltern auf germanischem Boden geboren wurde. Wenn er sich später in andere Meere und Zonen zerstreute, habe er dies mit Entwicklungsabstieg und Degeneration bezahlt. So wie er sich jedoch wieder auf dem Boden seiner Urheimat niedergelassen habe, werde er aufs Neue, was er ursprünglich war, der edle nordische Molch Scheuchzeri, hell, aufrecht, langschädlich.
Ein Auszug aus dem Roman »Der Krieg mit den Molchen« von Karel Čapek hier im Rahmen unserer Serie »Europäischer Kanon« uns ans Herz gelegt von der Schriftstellerin Katja Lange-Müller. 1936 ist dieses Buch erschienen, Frau Lange-Müller, und diese Stelle über den Nordmolch verrät ja ziemlich eindeutig, dass Čapek sorgsam registrierte, was für ein Wind aus Deutschland wehte. Ist es auch ein politisches Buch?
Er hat ja angefangen, dieses Buch ungefähr Anfang 1934 zu schreiben. Und nach seiner eigenen Aussage war also das anregende Element die Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin. Er hatte anfangs vorgehabt, ein ganz anderes Buch zu schreiben, eins, was sich so ein bisschen an seinem Vater orientiert hätte, eine Arztidylle, ein Stück gesellschaftlicher Pathologie, der gute Doktor, der die Menschen liebt, während alle Welt von der Wirtschaftskrise und nationalen Expansionen und künftigen Kriegen spricht. Aber wie er selber sagt, ich war so voller Sorge um das, was der menschlichen Welt drohte. Und das war es, was mich dann zum Schreiben der Molche zwang.
Aber Čapek arbeitet an diesem Buch vor allem mit dem Stilmittel der Groteske. Das absonderlich Großartige nennt es Thomas Mann. Was wäre für Sie, Katja Lange-Müller, dieses absonderlich Großartige?
Naja, das absonderlich Großartige ist für mich trotz allem diese humane und bitter spöttische Energie, mit der Čapek seinen Fantoch, die Geschäftsmänner, seine tschechischen Landsleute vor allem und auch diese kindlich begabten Salamander zeichnet. Und natürlich die typografischen und stilistischen Mittel, das ist ungeheuer schön gemacht und auch sehr modern. Da gibt es also so Flugblätter und gefegte Molchfotos. Später hat sowas nur Vonnegut manchmal gemacht, ne? Wie Sie hier sehen, zeichne ich hier ein Arschloch hin oder so.
Und
mit diesen Mitteln, genau, mit diesen Mitteln arbeitet sehr viel früher auch schon Čapek, was sicherlich wiederum mit Josef zu tun hat, der ihn auf solche Dinge gebracht hat.
Warum gehört der Krieg mit den Molchen unbedingt in einen europäischen Kanon nach Ihrer Meinung?
Es ist einer der ganz großen Romane zum Thema Schicksal der Menschheit. Es ist große Literatur. Es ist die beste utopische Satire, die ich kenne. Und ich kenne die meisten, die je geschrieben wurden, das kann ich wirklich sagen.
Katja Lange-Müller sagt das im Gespräch mit Joachim Scholl über Karel Čapek und seinen Roman »Der Krieg mit den Molchen«. Erschienen ist das Buch 2009 im Aufbau Taschenbuchverlag zum Preis von 9 Euro.